Ich war schon öfters hier in Bamberg, aber noch nie zum Gottesdienst. Es ist mir eine Ehre, heute Morgen mal hier bei euch zu predigen. Bisher war ich nur hier, entweder wenn ich mit dem Motorrad gefahren bin, dann bin ich manchmal durch Bamberg so durch, oder wenn hier mal eine interessante Mitgliederstunde war oder so und wir über Kita damals gesprochen haben, vor ein paar Jahren. Da war ich ein paar Mal hier, weil wir in Erlangen ein Projekt haben, das Evangelische Familienzentrum, wo wir Kita und Gemeinde unter einem Dach zusammen vereinen und versuchen, uns gegenseitig das Leben schwer zu machen. Nein, uns gegenseitig zu befruchten und genau gemeinsam Gemeinde zu bauen. Daneben bin ich mit einem Teilauftrag noch in unserem Verband unterwegs. Das, was der Volker Ulm für euch ist, also als Regionalleiter für die Region, für die er zuständig ist, bin ich für die Region Mitte. Das ist die schönste, beste und größte Region im, nein, größte nicht. Größte ist der Süden, aber alles so, was südlich von Erlangen ist, also Nürnberg, Fürth, und das geht dann bis runter nach Gunzenhausen. Da bin ich zuständig und als Vorstandsmitglied. Und genau. Und so bin ich auch im Verband ein bisschen unterwegs. Wir haben es gerade das Wochenende, Michael und ich haben das Wochenende miteinander verbracht, also Freitag, Samstag, waren wir Verbandsratsklausur. Und wir versuchen irgendwie Impulse durch und mit dem Verband zu setzen. So, typisch Mann, ich habe mit der Arbeit angefangen. Ich bin aber auch verheiratet. Wir haben 4 Kinder und die sind im Alter von 13, es ändert sich ständig, 13 bis 20 Jahre. 2 Jungs und 2 Mädels und wohnen in Erlangen, mitten in der Stadt, auf dem Gelände der Gemeinde. Genau. Ich glaube, das sind so die wesentlichen Daten. Ich laufe gerne, wenn kein Schnee liegt, und fahre gerne mein Motorrad viel zu selten, weil die Zeit es nicht so zulässt. So. Jesus sieht die Vergessenen, hast du gerade gesagt. Ich hatte eigentlich geschickt, Jesus sieht den Vergessenen. Das passt besser zum Predigttext, aber das andere stimmt auch. Jesus sieht auch die Vergessenen. Und ich habe uns einen Predigttext aus Johannes 5 mitgebracht und möchte darüber ein paar Gedanken mit euch teilen. Und genau, ich habe gehört, das Mikro hält 2,5 Stunden, von daher ist es so ungefähr meine Predigtzeit. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich habe euch den Predigttext hier auch auf Folie mitgebracht. Wem ich nicht im Weg stehe zum Sehen, der kann mitlesen. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus zog nach Jerusalem. Beim Schaftor in Jerusalem gibt es einen Teich mit 5 Säulenhallen. Auf Hebräisch heißt dieser Ort Bethesda. In den Hallen liegen viele Kranke, Blinde, Gelähmte und Menschen mit verkrüppelten Gliedern. Jetzt gibt es spätere Handschriften, die noch einen Vers mit einfügen. Da heißt es: Sie warteten darauf, dass das Wasser in Bewegung geriet, denn von Zeit zu Zeit stieg ein Engel zum Becken herab und brachte das Wasser in Bewegung. Und wer dann als Erster in das bewegte Wasser stieg, der wurde gesund, ganz gleich, welche Krankheit er hatte. Dort war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und erkannte, dass er schon lange krank war. Da fragte er ihn: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete: Herr, ich habe keinen, der mich in den Teich bringt, sobald sich das Wasser in Bewegung gerät. Wenn ich es aber allein versuche, steigt immer ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem dies geschah, war aber ein Sabbat. Da sagten die Vertreter der jüdischen Behörden zu dem Gelähmten: Es ist Sabbat, du darfst deine Matte nicht tragen. Er antwortete zu ihnen: Der Mann, der mich geheilt hat, der hat zu mir gesagt: Nimm deine Matte und geh. Sie fragten ihn aber: Wer ist das gewesen? Wer hat zu dir gesagt: Nimm deine Matte und geh? Der Geheilte wusste es aber nicht, denn Jesus war in der Menschenmenge verschwunden, die sich dort versammelt hatte. Später traf Jesus den Mann im Tempel und sagte zu ihm: Du bist gesund geworden. Lade keine Schuld mehr auf dich, damit dir nichts Schlimmeres geschieht. Der Mann ging weg und berichtete den jüdischen Behörden: Es war Jesus, der mich gesund gemacht hat. Von da an verfolgten die jüdischen Behörden Jesus, weil er das an einem Sabbat getan hatte. Aber Jesus sagte zu ihnen: Mein Vater ist ständig am Werk und ich bin es auch. Daraufhin waren die jüdischen Behörden umso fester entschlossen, Jesus zu töten, denn er hatte es nicht nur am Sabbat, den Sabbat missachtet, sondern auch Gott seinen Vater genannt. Damit hat er sich Gott gleichgestellt. Also eine, ich finde, total interessante Geschichte. Meine Kinder würden sagen, die ist ein bisschen creepy, weil so eine komische Halle da mitten in Jerusalem, so Bethesda, so komische Geschichte, irgendwie das Wasser bewegt sich manchmal und wer da reinkommt, der wird gesund und nur der Erste, der da reinkommt, wird gesund. Ist schon ein bisschen, wie soll ich sagen, herausfordernd, aber ich finde, sie vermittelt uns an ein paar Punkten ganz, ganz viel Gutes, wo wir raus auch für unser Leben einiges lernen können. Ich möchte einfach mal so ein paar, wie soll ich sagen, Gruppen oder Beteiligte an dieser Geschichte beleuchten, die überhaupt daran beteiligt waren. Das Erste, was uns genannt wird, ist das Volk, also die Leute, die in Jerusalem gewohnt haben. Es war jüdisches Fest und ein großes Fest. Wir wissen nicht genau, welches Fest gerade war, aber Jesus kommt zu diesem Fest und feiert dieses Fest mit den Juden dort in Jerusalem. Das ist übrigens bei Jesus immer wieder bedeutend, dass er, an die jüdische Tradition, an den jüdischen Glauben sich ganz normal da drinnen bewegt. Er betont ja immer wieder, er ist nicht gekommen, um das alles wegzuschieben und aufzulösen, sondern er ist gekommen, um das zu erfüllen, die Sendung durch den Vater zu verwirklichen. Aber er bleibt immer verwurzelt und er bleibt immer in diesem Kontext voll drin. Und deswegen kommt er auch zu den jüdischen Festen. Und deswegen ist auch für uns immer wieder wichtig und interessant, im Alten Testament zu lesen, was ehrlich gesagt immer wieder mal auch herausfordernd ist, ne, wenn es nicht gerade die schönen Geschichten sind, die man so wunderbar auch den Kindern erzählen kann oder sonstiges. Aber es sind ja auch im Alten Testament so viele langatmige Texte drin und Propheten, die sich manchmal auch wiederholen und so weiter. Das ist schon manchmal herausfordernd. Aber um das Neue Testament, um die Botschaft von Jesus zu verstehen, ist es so gut und so wichtig, dass wir immer wieder auch im Alten Testament zu Hause sind und wissen, was da drinnen steht und was uns da gesagt wird. Also Jesus zog nach Jerusalem, um dort dieses jüdische Fest zu feiern. Ich finde, hier in diesem Text wird so eine herrliche Spannung aufgemacht, weil auf der einen Seite dieses Fest da ist, also wo viele Leute zusammen sind, die im Tempel gefeiert haben, wo große Opfergottesdienste waren, wo gesungen wurde, wo Gottes Wort gelesen wurde, wo man zusammen gegessen hat, wo man das Leben auch genossen hat. Alles das, was zu einem normalen Fest dazugehört, das war da in Jerusalem unterwegs. Und diese Menschen waren da zusammen zum Feiern. Viele kamen von außerhalb extra dazu, wie Jesus ja auch immer wieder auf seinen Wegen in Jerusalem vorbeikamen zu einem Fest, um dort mit den Leuten zu feiern. Und als Zweites wird uns mittendrin in diesem Volk einer vorgestellt. Und das ist dieser Kranke. Dieser Kranke, der in diesen Hallen in Bethesda liegt. Und im Kontrast zu dem, dass da gerade ein Riesenfest gefeiert wird und ganz, ganz viele Menschen in Jerusalem waren, sagt er: Herr, ich habe keinen. Und das ist mir irgendwie tief unter die Haut gegangen. Ist es nicht krass? Das sind Tausende von Menschen in dieser Stadt und nicht irgendwie nur Tausende Menschen, die, weiß ich, bei uns in Erlangen ist der Berg oder irgendwie was gefeiert haben, ne, und die sich dann nur an einem Ort, wo das Volksfest war, halt irgendwie versammelt haben. Das waren fromme Leute. Das waren, wenn in Jerusalem gefeiert wurde, dann war das ein religiöses Fest. Und da waren sie zusammen, Leute, die sich auf Gott ausrichten wollten, von Gott ermutigt werden wollten, die von Gott etwas, wie soll ich sagen, mit in den Alltag nehmen wollten. Die kommen in Jerusalem zusammen. Und auf der anderen Seite gibt es in dieser Stadt einen, der von sich sagt: Herr, ich habe keinen. Ihr Lieben, Einsamkeit ist in unserer Gesellschaft auch heute eine Riesenherausforderung. Und da geht es gar nicht darum, ob man nicht mal auch unter Menschen ist, sondern da geht es um ein tiefes Gefühl in einem, wo man irgendwie an einer Stelle in seinem Leben ganz, ganz alleine ist, wo man sich als so ein Vergessener fühlt. Keiner kümmert sich um mich. Vielleicht würde, wenn die Geschichte jemand liest, der damals im direkten Umfeld von diesem Kranken war, vielleicht würde der sagen, hey, das stimmt nicht. Wir kommen, weiß ich, jede Woche vorbei und bringen dir Essen. Vielleicht ist da irgendjemand und sagt, nee, das stimmt nicht. Wir kommen irgendwie vorbei und kümmern uns doch irgendwie auch um dich. Aber trotzdem ist er in seiner großen Not, in diesem Punkt, wo er, ja, wie soll ich sagen, den großen Knackpunkt seines Lebens hat, da fühlt er sich alleine und fühlt sich verlassen. Lass uns das mal aushalten, dass es das gibt, weil diese Einsamkeit, dieses Gefühl des Verlassenseins, das gibt es auch bei uns in unseren Gemeinden. Leute, die vielleicht heute mitten unter uns hier sitzen, ne, wo man sagen, hey, da sind doch noch andere 40 Leute um uns herum. Du musst doch nicht einsam sein. Und trotzdem kann man dazwischen sitzen und sagen, na super, die singen tolle Lieder, Halleluja und alles schön und so weiter und gehen mit der Musik mit und da ist so ein lustiger Pastor da vorne, der predigt irgendwie so. Und aber ich, wo erlebe ich denn Jesus? Mitten in der Gemeinde kann man sich alleine fühlen. Ich bin verantwortlich mit dem Leitungsteam für die Osterkonferenz in Gunzenhausen. Ein riesen Osterfest, 3000 Leute kommen da zusammen. Und da ist es mir letzten Ostern auch wieder so gegangen. Da bin ich übers Gelände gegangen und da saß in einer Ecke jemand und der war sichtbar traurig. Und ich habe gedacht, oh, was ist da passiert? Bin hingegangen, habe gesagt, hey, was ist los? Und er hat gesagt, ich bin so einsam. Ich habe gesagt, hey, die sind 2.999 Leute. Geh halt zu den anderen, dann bist du nicht mehr einsam. Und im Gespräch kam ganz schnell raus, es bringt ihm gar nichts, dass da fast 3.000 Leute zusammen sind, sondern da gibt es eine Sehnsucht in seinem Leben, da ist ein Einsamkeitsgefühl, da ist etwas in seinem Leben, wo er sich an einem Punkt als der Vergessene, als der an den Rand gestellte fühlt. Es kann in der Gemeinde sein, das kann in unseren Familien sein, wo jemand mittendrin ist, aber sich nicht irgendwie mittendrin fühlt. Da, wo Gefühle sind oder das Vergessensgefühl ist oder keine Ahnung was, wo Menschen mitten in Familie sind, also diese enge Verbundene, wo man sich doch eigentlich aufgehoben fühlt, wo es ein guter Ort ist. Und wisst ihr was, ich kenne das aus vielen Gesprächen auch, es kann sogar in der Ehe sein. Da, wo man zu zweit unterwegs ist, also eigentlich die engste, wie soll ich sagen, Beziehungsgemeinschaft, die wir als Menschen haben, so ganz eng verbunden miteinander ist. Und plötzlich ist da irgendein tiefer Graben mitten im Ehebett, wo sich einer ganz alleine fühlt, obwohl man verheiratet ist. Ich will uns deutlich machen, das gibt es. Und das ist eine Realität, mit der wir immer wieder zu tun haben. Es gibt den Vergessenen mitten unter uns, mitten neben uns. Da, wo ihn vielleicht gar nicht im ersten Blick erwarten würden, da gibt es den Vergessenen. Und es gibt die Superfrommen in der Geschichte, die jüdischen Vertreter. Ey, das ist so wieder so richtig schön klischee-mäßig in dieser Geschichte. Also der ist endlich glücklich, dass er laufen kann, dass er unterwegs sein kann, aber Mist, es passiert am Sabbat. Das geht nicht. Darf nicht sein. Da ist nicht möglich. Also am Sabbat jetzt zu heilen, das ist großer Fail. Das darf nicht sein. Und sie beschweren sich. Und sie wollen wissen, wer hat geheilt? Wer macht so einen Quatsch am Sabbat? Das geht doch gar nicht. Wisst ihr, so ist es manchmal, dass dann irgendjemand rausbricht aus dem, wo er verloren ist, vergessen ist und irgendetwas sagt, macht, reagiert, wo wir sagen, ey, also jetzt hier heulen im Gottesdienst, das geht nicht. Wir sind doch hier anständig miteinander unterwegs, so Gefühlsausbrüche, das darf doch gar nicht sein. Und wir uns dann darüber aufregen. Vielleicht auch darüber aufregen, dass irgendjemand sagt, ich bin zwar in der Familie miteinander unterwegs, aber ich fühle mich einsam da drin. Und man sagt, hey, das darfst du nicht sagen. Was ist denn das für ein Blick auf unsere Familie, wenn das jemand mitkriegt? Wir sind doch sonst immer die heile, die tolle, die gute Familie. Ganz schnell ist dann, wenn da was rausbricht, ist auf einmal auch die Leute schnell auf dem Plan, die sagen, das darf hier nicht sein. Das Zweite ist Jesus in dieser Geschichte. Und wie immer, Jesus so ganz anders. Und Jesus ist derjenige, der an beiden Orten zugleich ist. Ist mir so wichtig. Am Anfang der Geschichte heißt es, dass Jesus in dieser Stadt war um das Fest zu feiern mit den anderen. Jesus ist nicht derjenige, der sagt, hier, pass mal auf, das geht nicht, dass ihr irgendwie nur oder dass ihr feiert und dass ihr nach dem Gottesdienst miteinander esst oder keine Ahnung was und dass ihr das Leben genießt. Das darf nicht sein. Nee, Jesus war beim Feiern mittendrin. Und er hat auch gerne mit den Leuten gefeiert. Er hat gerne mit den Leuten gegessen. Das war richtig gut. Aber gleichzeitig wird uns in dieser Geschichte, ist er plötzlich im Tempel. Nicht im Tempel, ist er plötzlich in Bethesda. An diesem Ort. An diesem komischen Ort. Da, wo die Kranken rumliegen, die man eigentlich gerne so ein bisschen an die Seite geschoben hat. Da, wo man nicht hinging. Und er ist bei diesem einen Kranken. Als ich in Erlangen gepredigt habe, kam hinterher jemand auf mich zu und hat gesagt, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, Andreas, warum Jesus eigentlich nur diesen einen Kranken gesund macht, wenn da ganz viele in den Hallen rumliegen. So unfair. Warum nur den einen? Ich kann es nicht beantworten. Ich weiß nicht, aber Jesus sieht diesen einen, den, der immer vergessen wurde, der tief in sich dieses Gefühl trägt, ich bin an den Rand gestellt. Ich habe keinen, der mich zu dem entscheidenden Moment in das Wasser bringt. Ich habe keinen, der sich um mich kümmert in dieser tiefen Sehnsucht meines Lebens. Und da ist Jesus. Und er kümmert sich um ihn. Er sieht diesen. Er erkannte diesen einen. Und wisst ihr, wenn es vom Erkennen in der Bibel geht, dann müsst ihr immer ein bisschen große Augen und Ohren kriegen, weil Erkennen bedeutet in der Bibel nicht nur einfach, dass man jemanden wahrnimmt, irgendwie jemanden sieht, sondern das Erkennen ist immer viel, viel mehr. Wenn Luther so irgendwo in der Luther-Übersetzung schreibt, er erkannte sein Weib. Wisst ihr, dann hat er nicht gesagt, ah, das ist die Helga. Ich kenne die Frau irgendwoher, sondern, hey, dann sind die sehr, sehr nah aneinander gerückt. Sind intim geworden. Und wenn uns hier heißt, dass Jesus diesen Lahmen, diesen Menschen dort, diesen Vergessenen erkannte und erkannte, was sein Problem war, dann war dieser Jesus da und hat sich um ihn gekümmert. Ich möchte dir das heute Morgen sagen, da wo du vielleicht Gefühle der Einsamkeit hast, da wo du dich in deinem Leben an den Rand gestellt fühlst. Egal wo es ist, ob es auf der Arbeit ist, in der Familie ist, in der Ehe ist, an irgendeiner Stelle. Ich darf dir sagen, du bist nicht alleine, weil da ist Jesus da. Du kannst dich mit deiner Not, mit deinen Gefühlen an Jesus hinwenden. Und ich weiß, man könnte jetzt auch sagen, naja, das hilft mir nicht viel, dass der Herr Jesus da ist. Ich brauche einfach auch einen Menschen. Ja, das stimmt. So kommen wir später nochmal. Vielleicht ist es auch manchmal dran, dass wir genau diesen Jesus in der Begegnung mit einem Menschen erleben. Weil wir alle, wir sind halt Gemeinschaftswesen. Ne? Also wir brauchen manchmal die Umarmung. Wir brauchen manchmal einfach, dass auch ein Mensch mir Gutes tut, dass ich angelächelt werde, ach, dass ich ermutigt werde. Das brauchen wir Menschen alle. Aber ich darf dir trotzdem sagen, und das ist eine tief tolle Botschaft, die mich in meinem Leben, da wo ich es vorbereitet habe, echt an einer Stelle tief berührt hat. Hey, Jesus sieht mich, er erkennt mich, ich bin ihm wichtig, er steht da, das ist ihm nicht egal. Da geht etwas in seinem Herzen, passiert da etwas, weil er sieht, Mensch, da fühlt er sich vergessen und da ist keiner da für ihn. Und dann fragt er ihn, willst du gesund werden? Das ist eine doofe Frage, oder? Hey, öfters wird diese Frage in der Bibel gestellt und ich denke mir jedes Mal, was ist das für eine Frage? Hey, wenn ich da 38 Jahre auf meiner Matte rumliege und fühle mich einsam und bin an den Rand gestellt, na, was will ich wohl? Ich will keine Schweinshaxen, sondern ich will jetzt gesund werden, wenn da jemand ist, der etwas tun kann. Aber Jesus fragt ihn, weil mit so einer Heilung ist eine ganze Menge verbunden. Wisst ihr, wenn Jesus in unser Leben hineinspricht, wenn Jesus in unserem Leben etwas bewegt, wenn Jesus in unserem Leben was antippt und sagt, willst du da Veränderung haben? Dann sagen wir im ersten Moment vielleicht immer sofort, ja, ich will. Aber willst du wirklich? Willst du wirklich, dass sich in deinem Leben was verändert? Willst du wirklich, dass da etwas umgesetzt wird? Weil das hat meistens was mit Konsequenzen zu tun. Wenn ich nach Weihnachten feststelle, Mist, das Weihnachtsfest hat 2-3 Kilo bei mir mehr gebracht auf die Waage. Und ich weiß, es ist eigentlich nicht gut für mich, ich müsste da wieder runterkommen. Und ich esse genauso weiter, wie ich zu Weihnachten immer jeden Tag oder so gegessen habe, dann wird sich das nicht ändern. Sondern, das ist ein sehr lapidares Beispiel, ne? Aber ihr versteht, was ich meine. Das Wollen reicht manchmal nicht, sondern es braucht auch diesen Punkt, dass es dann in die Tat umgesetzt wird. Und das bringt Veränderung mit sich. Und so ein Kranker, selbst so eine Einsamkeitssituation oder sonstige Situation, da haben wir so unser System, wo wir uns eingerichtet haben. Also der Kranke, der war grundsätzlich, der hatte seit 38 Jahren überlebt. Also ist ja nicht so, dass der irgendwie gestorben ist, sondern der hat überlebt. Da war irgendwie ein System, dass er Essen bekommen hat, dass er irgendwie da war, dass er irgendwie existieren konnte. Er hatte irgendein System, mit dieser Situation umzugehen. Und in diesem System hat er sich eingerichtet. Wenn der jetzt gesund wird, wisst ihr, was das bedeutet? Dann kommt nicht mehr die Erna und bringt ihm das Essen vorbei. Sondern dann muss er selber arbeiten gehen und sich das Essen erwerben. Und dann passiert etwas ganz anderes. Sein ganzes System geht kaputt. Wisst ihr, Veränderung und da, wo Jesus auch manchmal in unser Leben hineinspricht, das fordert uns heraus. Und deswegen glaube ich, dass Jesus immer wieder mal nachfragt, willst du das eigentlich, bist du dir bewusst, was es bedeutet, wenn ich jetzt in dein Leben handelnd eingreife? Willst du gesund werden? Jo, und der Mann widerspricht nicht, sondern lässt es an sich geschehen und Jesus sagt ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Dieser Mann erlebt, dass Jesus Freiheit in sein Leben bringt. Dieser Mann erlebt, dass er Veränderung in seinem Leben erleben darf. Und dieser Mann erlebt, dass das sogleich auch Herausforderungen mit sich bringt. Denn die jüdischen Gelehrten waren sofort da und sprechen ihn an. Also, was ist mit dem Dritten, den Kranken? Dieser Kranke erlebt als Vergessener, dass Jesus da war und in sein Leben hineinspricht. Und zwei Dinge tut er. Er nimmt sein Bett und geht, aber er bekennt den, der ihn geheilt hat. Und das Witzige in dieser Geschichte ist ja, erst weiß er gar nicht, wer ihn geheilt hat. Das ist ein bisschen kurios, ne? Also das heißt, da merkt man auch ein bisschen, was das heißt, 38 Jahre in Bethesda an diesem Teich rumzuliegen. Der hatte keine Erfahrung mit Jesus. Der wusste nicht, dass da ein Jesus rumläuft und 1000 Leute gesund macht und keine Ahnung was. Das wusste er alles. Er wusste nicht, wer dieser Mensch ist. Weil Jesus dann verschwunden war. Aber er bekennt, hey, da war jemand, der hat mein Leben verändert. Der hat mich auf die Beine gestellt. Und später, als er wusste, wer es war, ist sein erster Weg zu den jüdischen Behörden und sagt, jetzt weiß ich, wer es war. Jesus war es. Hey, mir ist das so nahe gegangen, weil dieser Kranke, der bleibt jetzt nicht einfach nur dabei stehen und sagt, hey, cool, ich bin gesund geworden. Und wir erleben das in der Bibel an manchen Stellen, wo Jesus damit auch zu tun hat, dass er sagt, hey, und das ist gar nicht mal das Größte und Wichtigste. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von den 10 Aussätzigen kennt, wo da nur einer zurückkommt. Und da geht es ja nicht darum, dass da irgendwie Jesus uns lehren will, ey, wir müssen lernen, alle schön Danke zu sagen, ne? Mussten wir als Kinder alle lernen, wahrscheinlich jeder so, ne? Wo die Eltern dann an der Metzgertheke gesagt haben, wo man die Scheibe Wurst gekriegt hat. Und was sagt man da? Danke. Darum geht es ja nicht, dass das die biblische Botschaft wäre, dass wir lernen, Danke zu sagen. Hoffentlich dankbar zu sein, haben wir in der Einführung wunderbar gehört. Ja, das ist schon ein wichtiger Blick für unser Leben. Aber es geht ja darum, dass wir erkennen, wer ist derjenige, der an mir gehandelt hat. Wer ist derjenige, der mit mir etwas Entscheidendes getan hat? Und das war Jesus. Und diesen Jesus zu bekennen und anderen weiterzusagen, hey, da gibt es jemanden, bei dem bin ich nicht vergessen. Und ich habe das in meinem Leben erlebt, dass dieser Jesus in meinem Leben gehandelt hat. Ich finde es immer wieder so, ach, ermutigend, wisst ihr, es gibt so viele Dinge auch, selbst als ich als studierter Theologe bin dauernd mit Fragen herausgefordert, wo Leute auf mich zukommen und sagen, jetzt erklär mir mal, immer die Klassikerfragen, warum lässt Gott das Leid zu? Warum gab es die Kreuzzüge? Warum haben die Christen? Und keine Ahnung was, sind ja immer so die Fragen, die auf einen zukommen und man sitzt da und sagt so, weiß auch nicht so genau. Aber wisst ihr, was mir keiner absprechen kann? Wenn ich erzählen kann, hey, ich hatte die und die Erfahrung in meinem Leben und Jesus hat mich in meinem Leben berührt, dann kann der vielleicht lächeln und sagen, naja, ist das süß, religiöse Erfahrung, ne, macht jeder irgendwie unterschiedlich oder sonstiges. Aber es kann mir keiner absprechen, das ist meine Erfahrung. Und meine Erfahrung in meinem Leben ist, dass das Erzählen von dem, was ich mit Jesus erlebt habe, das ist das Stärkste, was man den anderen Leuten bringen kann. Nicht die Befriedigung aller Fragen oder sonstiges, sondern manche sind sogar sagen, wow, Respekt, dass du zugibst, dass du es auch nicht weißt. Und da kommt man vielleicht manchmal auch ganz gut ins Gespräch. Ich habe noch nicht erlebt, dass bei Menschen die Beantwortung aller theoretischen Fragen den Glauben ausgelöst hat. Sondern das, was Glauben auslöst, ist oftmals einfach der Bericht davon, was Jesus in meinem Leben getan hat. Ganz persönlich, ganz individuell. Und das, was du erlebt hast, das erzähl anderen Leuten weiter. So wie mein Sohn begeistert vom Eishockey wiederkommt und er erzählt, sprudelt davon, was alles in diesem Spiel passiert ist. Und er ist Goalie, also Torwart und was er gehalten hat und keine Ahnung was und so. Und egal, ob sie verloren haben oder gewonnen haben oder sonstiges. Und davon erzählt, das macht Lust, dass ich sage, hey, ich will mitkommen beim nächsten Mal zu so einem Spiel. Ich will das auch mal sehen. Was du da erlebt hast, ich will mich nicht ins Tor stellen, aber ich will das mal sehen, was du da erlebt hast. Und Jesus sagt aber noch einen letzten Satz und damit komme ich langsam zum Ende, also ihr könnt euch innerlich warm laufen. Dieser Kranke kriegt von Jesus noch einen sehr, sehr interessanten Satz, über den ich dann noch als letztes gestolpert bin. Jesus fordert diesen Kranken am Schluss nochmal ganz schön heraus und sagt, hey, jetzt sündige ihn fort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres passiert. 38 Jahre auf der Matte gelegen. Was gibt es Schlimmeres in diesem Leben? Nochmal 40 Jahre auf der Matte liegen? Also, dass er wieder krank wird? Nochmal irgendwie eine größere Katastrophe körperlich, wo er vielleicht auch, weiß ich nicht, was für Kräfte noch verliert? Ich glaube, das ist nicht das, was Jesus ihm sagt, sondern er sagt, hey, das Entscheidende ist gar nicht, dass du wieder gesund geworden bist. Und das macht Jesus bei jeder Heilung immer wieder deutlich. Jesus stellt immer wieder bei den Heilungsgeschichten die Glaubensfrage. Weil das ist das, was er eigentlich will. Dass jemand gesund wird, also leiblich irgendwie was dazu geschieht, das ist fast Zugabe dazu. Und selbst die größten Wunder, also da, wo Jesus auch Leute wieder zum Leben erweckt hat, das bedeutet ja, die haben noch ein paar Jahre dazu geschenkt bekommen. Also die leben halt nochmal, aber irgendwann werden die wieder sterben. Aber das viel Wichtigere und Entscheidendere ist, dass meine Beziehung zu Gott in Ordnung kommt. Dass Schuld und Sünde, die mein Leben kaputt macht, dass ich das bekenne und loslasse bei Gott. Damit eine ewige Gemeinschaft mit diesem Gott, der es so gut mit mir meint, entsteht. Und das viel Schlimmere, was in dem Leben dieses Lahmen, dieses Kranken eigentlich nur noch passieren kann, ist, dass er die Ewigkeit ohne Gott verbringt. Und davor warnt Jesus ihn und sagt, hey, jetzt habe ich dir, wie soll ich sagen, die Kraft in die Beine wieder versucht, die Beziehung zu, damit dir, der alles neu macht und dem es nichts Wichtigeres gibt, als dass du mit ihm die Ewigkeit verbringst. Deswegen hat er Jesus in diese Welt gesandt. Deswegen macht er dieses ganze Zeug mit Kreuz, Auferstehung, Heiliger Geist, all das, was wir als Christen bekennen. Es macht Gott alles dafür, dass wir die Ewigkeit in der tiefen Gemeinschaft mit ihm verbringen. Und darum geht es letztendlich für uns in unserem Leben. Also ich wollte heute Morgen euch ermutigen. Ich wollte ermutigen, es gibt keinen von uns, der vergessen ist, weil Jesus dich sieht, weil Jesus dich erkennt, weil Jesus ganz tief in dein Leben hineinguckt, enge Gemeinschaft mit dir haben will und weiß, was es bei dir ist. Und er möchte gerne, dass du ja, dich ihm öffnest und mit ihm unterwegs bist. Nebenbei dazu, vielleicht gibt es auch einen Menschen für dich in deinem Leben, den du in Blick bekommen kannst. Einen Vergessenen, links oder rechts, der vielleicht manchmal immer wieder so im Gedächtnis auftaucht, aber den man so wegschiebt, weil das ist kompliziert oder das ist zu viel Arbeit oder das ist zu viel Herausforderung. Vielleicht ist genau der Mensch etwas, wo du die Liebe Gottes ganz, ganz nah hinbringen kannst und sollst. Ich wollte dich ermutigen, dich diesem Jesus zu öffnen und sich von ihm berühren zu lassen. Ja, auch wenn die Konsequenzen herausfordernd sind, weil er meint so richtig gut mit dir. Er will das Gute, er will die Gesundheit, er will, dass du aufatmen kannst in seiner Gegenwart. Es lohnt sich, bei Jesus Veränderung zuzulassen und sich dann auf ihn auszurichten, und dafür zu, wie soll ich sagen, zu leben und die Gnade Gottes zu erfahren, dass wir bei ihm ankommen, das ist das große Ziel unseres Lebens. Ich möchte gern mit uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der in unsere Welt hineingekommen ist, weil wir dir wichtig sind. Ich danke dir dafür, dass du einen Blick für mich hast, für uns hast, der uns zutiefst erreicht, in die Tiefen unserer Seele hinein. Ich danke dir, dass wir dir begegnen können. Danke, dass du uns siehst. Danke, dass es keinen Mensch auf dieser Welt gibt, den du übersiehst, sondern es gibt bei dir keinen Vergessenen, weil du jeden im Blick hast. Danke, dass du dich ganz individuell jetzt heute Morgen um uns kümmerst, für jeden Einzelnen da bist und in seiner Tiefe des Seele erreichen möchtest. Lass uns offen sein für dich. Wir wollen jetzt einfach eine Zeit im Gebet, im Lobpreis, im Singen mit dir verbringen und vielleicht ist das auch nochmal so ein Moment, wo du uns in der Tiefe begegnen kannst und wo wir erleben, erfahren, dass du jetzt in diesem Moment für uns da bist. Zeig uns Menschen, wo wir deine Liebe weitertragen können, wo wir von dir bekennen können, unser Erlebnis, unser Zeugnis weitergeben können von dem, was du in unserem Leben getan hast, dass wir andere auch ermutigen können auf diesem Weg, ja, in diese wunderbare Gemeinschaft mit dir hinein. Amen.